Also mein Name ist Uwe, wer mich nicht kennt, ich gehöre auch mit zur Gemeindeleitung. Ich habe heute die Predigt und das ist die letzte Predigt in der Korintherreihe, will die Gemeinde weiser Gott, so hatten wir sie genannt. Und ich bin jetzt mit dem Kapitel 8 dran, 1. Korinther Kapitel 8. Aber und das geht da um Fragen, sie haben was sind einige Fragen. Und ich habe euch auch ein paar Fragen mitgebracht, so ein kleines Wissensquiz, schaut euch das mal an. Versucht mal, sind auch Scherzfragen dabei, versucht mal, wie viel ihr rauskriegt. Also ich habe alle rausgekriegt, aber ich habe es auch schon 5-mal gesehen. Also ich habe jetzt alle rausgekriegt. Also ich wollte nur so hineinkommen in die Predigt. So ging es ungefähr den Korinthern. Viele Fragen. Was darf man als Christ, was darf man nicht als Christ? Wie gehen wir mit der Freiheit um, die Christus uns geschenkt hat? Alles solche Fragen. Wie sieht es aus mit dem Gewissen? Wie gehen wir mit Schwachen um? Und das ist alles dieser 1. Korinther Kapitel 8. Und ich will uns das mal vorlesen. Ich habe es auch mit als Leinwand. Ja. Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr. Damit habt ihr sicher recht. Aber bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er doch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Zurück zu der Frage nach dem Essen von Götzenopfernfleisch. Ihr habt recht, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt, Götter im Himmel und Götter auf der Erde, und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt, aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde. Und durch den auch wir das Leben haben. Doch nicht alle haben schon die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Manche haben sich bis heute nicht von ihren alten Vorstellungen über Götzen gelöst. Wenn sie Opferfleisch essen, meinen sie immer noch, sie würden damit den Götzen anerkennen, für den das Tier geschlachtet wurde. Und das belastet ihr empfindliches Gewissen. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen, und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Stell dir nur einmal vor, du nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil, wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis berechtigt fühlst, und jemand mit einem empfindlichen Gewissen steht, sieht dich dort, wird er da nicht etwa im Glauben gefestigt? Wird er nicht vielmehr dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und ebenfalls Götzenopferfleisch zu essen? Deine Erkenntnis wird also dem, der ein empfindliches Gewissen hat, zum Verhängnis, deinem Bruder, für den Christus gestorben ist. Ja, ihr versündigt euch nicht nur an euren Geschwistern, wenn ihr so rücksichtslos mit ihrem empfindlichen Gewissen umgeht, ihr versündigt euch letztlich an Christus selbst. Um diesen Punkt zusammenzufassen, mein Bruder, meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch verzichten, als dass eines von meinen Geschwistern durch mich zu einer Sünde verführt wird. Das ist der ganze Kapitel. Kapitel 8, sind 13 Verse. Die Frage ist also der Umgang nach ethnischen, nach moralischen Werten innerhalb der Gemeinde. Und Paulus nimmt diese Fragen, das nutzt er ein ganzes Kapitel dazu, um das auszuarbeiten. Er macht an so einer konkreten Frage das fest. Und das ist die Frage nach dem Götzenopferfleisch, was damals in Korinth eine ganz relevante Frage war, was vielleicht für uns nicht mehr jetzt so relevant ist. Aber das macht auch nichts, denn Paulus benutzt diese Frage, um auch für uns heute noch den Umgang mit Freiheit in Christus, mit Freiheit gegenüber anderen Geschwistern klarzumachen. Ich versuche das mal in die heutige Zeit zu transferieren. Stellt euch mal vor, ich komme euch besuchen und bringe Fleisch mit. Und sage übrigens, das Fleisch ist halal geschächtet und es ist Allah gewidmet und Allah geweiht. Hättet ihr da ein Problem damit? Oder du hast mir erzählt, dass du irgendwie Ausschlag an der Hand hattest und mir hat eine Creme geholfen und ich bringe dir diese Creme mit und sage übrigens, das ist so eine esoterische Salbe, da haben die drüber gependelt und da haben die so anthroposophischen Grundsätzen, haben die zusammengemixt und dann haben die Mächte des Kosmos angerufen. Aber das ist doch kein Problem für dich, oder? Also so müssen die sich gefühlt haben, die Korinther. Korinth, das war ein Schmelztiegel, das Multikulti. Und jetzt hatten sie viele Fragen. Und ich habe so die Predigt genannt, Gesetze und Regeln, was nu? Also wer nicht sächsisch kann, was nu heißt, was ist denn nun? Was ist denn nu? Was ist denn nun? In Korinth, da gab es Multikulti. Korinth ist eine, Korinth, dort ist an so einer Landzunge gelegen, vermutlich die größte Stadt des damaligen Griechenlandes auf dieser Halbinsel, Peloponnes, Landzugang am Meer, der Hafen, das ist ganz ungewöhnlich, lag nur 3 Kilometer vom Zentrum entfernt. Die ganze Stadt war also immer mit Fremden übersät. Die brachten natürlich ihre kultischen Sachen mit, ihre religiösen Sachen mit, ihre traditionellen Sachen mit und so weiter und so fort. Und die Gegend ist sehr fruchtbar. Berühmt ist auch so der Traubenanbau. Ihr kennt, immer noch heißen einige Rosinen Korinthen. Darauf kommt das, weil es aus Korinth kam. Also es war eine echte Metropole der damaligen Zeit. Da gab es nichts, was es nicht gab. Aber da gab es eben auch viele Glaubensrichtungen, viele Kulte, viele Sachen. Da gab es viele Laster auch. Und ein so ein Ausspruch war damals, da geht es ja zu wie in Korinth. Das ist also so eine, da wusste jeder, da geht es drunter und drüber. Wir würden jetzt so sagen, das sieht ja aus wie bei den Hottentotten. Da haben sie gesagt, das sieht ja aus wie, das ging ja zu wie in Korinth. Und in dieser pluralistischen heidnischen Umwelt entsteht jetzt eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde. Und diese Gemeinde von Christen wird jetzt herausgefordert, in dieser heidnischen Umwelt zu leben. Und sie haben schnell gemerkt, ja, wie die Welt ist um sie herum. Und sie haben schnell gemerkt, dass die Welt auch nicht so schnell zu ändern ist. Aber wie können wir uns arrangieren mit dieser Umwelt? Wie können wir unseren Herrn so viel Ehre machen, wie es nur möglich ist? Ich denke, in dieser Lage leben wir jetzt ganz genauso. Ich erinnere nur am Freitag an diese Gesetzesänderung. Wie kommt man da zurecht? Und mit einem Problem kamen sie nicht zurecht. Das war das mit dem Götzenopferfleisch und sie fragen den Paulus. Was sollen wir jetzt tun? Können wir davon essen oder können wir davon nicht essen? Darf man als Christ Fleisch essen? Und was den Götzen geopfert, geweiht wurde. Und als Christ in Korinth damals war es gar nicht so einfach, neutrales Fleisch zu kriegen. Wo dann einfach ein Tier geschlachtet worden ist und verkauft worden ist. Der Großteil des Fleisches, das es käuflich zu erwerben gab, das waren immer irgendwie Opfertiere. Es wurden immer irgendeinem Gott geopfert. Und dann vieles wurde als Brandopfer geopfert und einiges wurde verkauft und das konnte man eben dann essen. Und das Geld, was man dem Händler gegeben hat, kam wieder dem entsprechenden Kult zu. Also die Christen waren in so einem doppelten Dilemma. Auf der einen Seite haben sie das Fleisch gekauft, was dem anderen Göttern geweiht wurde. Und damit finanzierten sie auch noch dieses Zeug. Und da gibt es natürlich immer, wie das so ist, unter Menschen ganz logisch zwei Lager in der Gemeinde in Korinth. Die einen sagen, klar dürfen wir davon essen. Gott ist doch größer. Und die anderen sagten, als Christ darf man nichts mit Götzen zu schaffen haben. Wir dürfen nicht davon essen. Wie würde denn unsere Antwort, wie würde denn deine Antwort ausfallen? Mal ganz ehrlich. Wer würde denn von euch guten Gewissens die Salbe benutzen? Die esoterische, die so auf esoterische Weise hergestellt worden ist und mit irgendwelchen kosmischen Kräften sich bedient. Ich glaube, viele von uns hätten da genauso Fragen wie damals die Korinther. Und ich lese die Antwort des Paulus auf diese Frage, Verse 4 bis 6 und dann noch den Vers 8. Zurück zur Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Ihr habt recht, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer einem. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt, Götter im Himmel und Götter auf der Erde, und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt, aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen, und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Also das ist schon erstaunlich, was hier der Paulus antwortet. Der sagt, kurz zusammengefasst, die Götter, die anderen, das ist ja alles nichtig. Die gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist ja von Menschen erdachtes Zeug. Na klar könnt ihr das Fleisch essen. Das sagt der Paulus hier. Na klar könnt ihr davon essen. Ihr dürft auch meine Creme verwenden. Klar dürft ihr das. Das ist die Antwort des Paulus. Und die Leute haben anscheinend in ein Lager gar kein Problem damit und sagt, na gut, dann hauen wir rein. Kein Problem. Dann schmiere ich mir das Zeug auf der Hand. Kein Problem. Wir dürfen das. Und das zeigt aber wiederum das Problem, was der Paulus hier behandelt. Er sagt, es geht ja nicht nur um einen Sachkonflikt. Es geht ja nicht nur um die Frage, darf ich das oder darf ich das nicht? Ja, nein, nein, ja. Ja, es gibt nur einen Gott, sagt er. Ja, erklärt das und beantwortet das. Es gibt nur einen Gott, ihr habt recht. Alle anderen Mächte sind nichts. Das ist von Menschen ausgedachtes Zeug. Und das ist ja, und Paulus kommt ja aus dem jüdischen Glauben, er ist immer Jude geblieben. 5. Mose 6, Vers 4, das Schma Israel, was jeder Jude betet jeden Tag. Höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Daher kommt das nicht klar. Ihr wisst doch, es gibt nur einen Gott. Unser Gott, der Vater Abraham, Isaak und Jakobs. Es gibt doch nur einen. Macht euch doch nicht so einen Kopf mit dem anderen Zeug. Und wenn die Götzen so lächerliche Holzstatuen sind, die da bei euch zu Hause rumstehen, oder irgendwelche dunkle Mächte gibt, ihr braucht diese Sachen nicht zu fürchten. Ihr braucht keine Angst haben vor halal geschächteten Döner. Ihr braucht keine Angst haben vor esoterischer Creme oder vor Homöopathie. Ihr braucht keine Angst davor haben. Unser Gott ist doch größer. Auch wenn diese Prägung, diese Antwort unserer Prägung etwas widerspricht. Aber der Text geht weiter und das aus gutem Grund. Der sagt eben, es ist nicht nur eine Sachfrage, darf ich das oder darf ich das nicht? Christsein ist nicht nur eine Frage nach, darf ich an den Gesetzen vorbei schabsen, irgendwie gerade so, oder darf ich das nicht? Das wäre eine normale Sachfrage. Damit war ja alles geklärt. Unser Gott ist groß, unser Gott ist der Größte. Wir müssen keine Angst haben vor heidnischen Praktiken. Die schaden uns nicht. Aber es ist eben nicht nur eine Sachfrage, sondern es ist auch eine Beziehungsfrage innerhalb der Gemeinde. Und da müssen wir weiterdenken. Und Paulus sagt eindeutig, nur Wissen reicht nicht aus. Nur das zu wissen, was richtig und was falsch ist, das reicht in vielen Fällen nicht aus. Auch bei diesem Götzenopferfleisch nicht. Es könnte ja so einfach sein. Paulus hat deutlich die Frage beantwortet. Ja oder nein? Dürfen wir das Fleisch essen? Ja oder nein? Und Paulus sagt ja. Ja. Und dann fängt er plötzlich so einen philosophischen Exkurs an zu dem Thema. Ich lese uns das mal vor, Verse 1 bis 3. Nun zu einem anderen Punkt, den ihr angesprochen habt. Darf man Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir alle wissen doch in dieser Sache Bescheid, sagt ihr. Und damit habt ihr sicher recht. Aber bloß Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. Wenn sich jemand etwas auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn liebt, dass er Gott ihn kennt und liebt. Also da fängt er erstmal mit so einem Exkurs an auf die Frage hin mit dem Fleisch. Das ist schon ein bisschen verwirrend. Was soll denn das bitte? Wir haben dir, Paulus, eine konkrete Anfrage gestellt. Dürfen wir das Fleisch essen, ja oder nein? Und du fängst an mit irgendwelchen philosophischen Ausführungen. Und Paulus meint, die Korinther wussten, er sagt, ihr wisst ja Bescheid, die Korinther wussten, was richtig war. Natürlich dürfen wir das von dem Fleisch essen. Natürlich dürfen wir die Handcreme benutzen vom Uwe. Natürlich dürfen wir Milch von anthroposophischen Kühen trinken. Aber wenn wir unser Wissen auf dieses reine richtig und falsch und richtig reduzieren, dann greifen wir laut Paulus zu kurz. Das ist nicht die Frage des Christentums. Darf ich dieses nicht? Man kann Dinge richtig wissen und dann völlig falsch handeln. Man kann wissen, was richtig ist und dann die vollkommen falschen Konsequenzen ziehen. Die Korinther, sie haben das, was logisch ist, gewusst, aber falsch gedacht. Gut, das Essen von dem Fleisch schadet uns nicht, also hauen wir rein. Ist nicht schlecht für uns. Wir können das zu jeder Gelegenheit tun. Und mit dieser Einstellung würden sie laut Paulus auf die Nase fallen. Denn ihre Brüder und Schwestern, die einen schwächeren Glauben, so drückt er das aus, einen schwächeren Glauben hatten, konnten mit diesem Handeln in Versuchung kommen, könnten mit diesem Handeln gar nicht so umgehen. Und daran merkt man, dass die Starken vielleicht das Sachwissen hatten, aber ihnen die wirkliche Erkenntnis gefehlt hat. Und es ist nicht immer unbedingt wichtig, Dinge zu wissen, das ist auch gut, aber wichtig ist laut Paulus die Erkenntnis, wie ich dieses Wissen anwende. Erkenntnis ist eben eine tiefere Ebene als nur Wissen, als nur Ja oder Nein, richtig oder falsch. Ich muss natürlich erstmal wissen, wenn ich zur Erkenntnis komme, muss erstmal das Wissen haben, aber dabei stehen zu bleiben und dann nur abzuchecken, das darf ich nicht, das ist zu wenig, sagt Paulus. Dinge zu erkennen bedeutet zu verstehen, was sie in Christus bedeuten. Und auch Dinge zu erkennen bedeutet zu kapieren, was mein erworbenes Wissen für Konsequenzen hat in meinem Verhalten als Nachfolger von Jesu. Also die Korinther dachten, wenn das Essen uns nicht schadet, kann ich davon essen. Wenn ich dann aber verstehe, dass mein Verhalten Konsequenzen für meine Geschwister hat, schreibt Paulus weiter, dann werde ich mein Verhalten irgendwie dahingehend auch prüfen und korrigieren müssen und gegebenenfalls auf Fleisch verzichten. In dem Falle. Paulus macht uns das ganz deutlich im Vers 3. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Auf den ersten Blick hat es mit der Frage nichts zu tun. Wir wollten wissen, ob wir Fleisch essen dürfen, nee, ob wir Gott lieben. Aber trotzdem sagt er, echtes Wissen gibt es eigentlich und Konsequenzen gibt es nur in dieser Beziehung zu Jesus Christus. Wenn ich diese Beziehung zu Jesus Christus habe. Nicht, wenn ich religiös irgendwie was für richtig und falsch halten kann. Wenn ich verstehe, was Christus um meinen Willen verzichtet hat, auf was er verzichtet hat, so kann ich gerne, weil ich ihn liebe, auch um seinetwillen auf das verzichten, was andere vielleicht in Versuchung bringt. Kann ich gerne für meine Geschwister in der Gemeinde auf etwas verzichten. Das ist Erkenntnis, sagt Paulus. Darum geht es eigentlich bei dieser Frage und bei der Antwort des Paulus. Wenn mein Wissen positive Konsequenzen in meinem Leben als Christ hat, wenn ich verstehe, was es heißt, meine Freiheit richtig im Sinne Jesu anzuwenden, dann habe ich es wirklich kapiert, um was es geht. Und die Antwort geht weiter. Paulus sagt, es ist nur eine Frage der Liebe. Also die Sachfrage ist geklärt. Aber meine Beziehung zum Nächsten muss ich bei der Antwort, bei allem, was ich tue, mit hineinbringen. Meine Liebe zum Nächsten, der in Christus genauso geliebt ist wie ich. Und Gott hat unserer Freiheit Grenzen geschenkt. Aber ich denke, oder Grenzen gesteckt. Aber ich denke, Gott geht es eigentlich noch weiter. Er hat sie nicht uns gesteckt, sondern er möchte, dass wir selber diese vielleicht für uns empfundene Freiheit in Christus selber zum Wohl des anderen beschränken. Denn die Grenze meiner Freiheit ist doch immer die Grenze der Freiheit des Nächsten in der Gemeinde. Da, wo mein Nächster mit dem Grad, wie ich diese Freiheit lebe, nicht zurechtkommt, sollte ich bewusst auf einen Teil dieser Freiheit verzichten. Aus Liebe wieder zu dem Nächsten. Und das führt Paulus in dem Text das ganz deutlich aus. Er hat festgestellt, wie gesagt, jetzt Opferfleisch ist okay. Aber dann im Vers 9 schreibt er, doch ihr müsst darauf achten, dass die Freiheit, die ihr euch für euch in Anspruch nehmt, für diejenigen, die ein empfindliches Gewissen haben, kein Hindernis wird, an dem sie zu Fall kommen. Also ganz klar wieder, meine Freiheit hat eine Grenze, wo ich den Nächsten negativ beeinflusse damit. Und Vers 10 und 11 stellt dir nur einmal vor, du nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil und jemand mit einem empfindlichen Gewissen sieht dich dort, wird er da etwa im Glauben gefestigt? Wird er nicht vielmehr dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und ebenfalls Götzenopferfleisch zu essen? Deine Erkenntnis wird also dem, der ein empfindliches Gewissen hat, zum Verhängnis. Deinem Bruder, ich füge hinzu, deiner Schwester, für die Christus gestorben ist. Also worum es geht, sagt Paulus, es ist die Liebe untereinander. Das ist die Beantwortung der Frage. Liebe für deinen Nächsten, Liebe für Christus. Ich will auf meine Freiheit, die ich vielleicht so als Erkenntnis habe, gern für den anderen verzichten. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass jemand vielleicht Alkoholiker war, mit dem würde ich natürlich kein Bier trinken. Weil ich weiß, er könnte in die Gefahr stehen, wieder abzurutschen. Da trinke ich eben Apfelschorle. Oder eine heiße Honigmilch oder sowas. Ich hatte also in der Ukraine ein Erlebnis. Ich war in Kiew beim LTT und dann bin ich durch die ganze Ukraine nach Westen gefahren, mit so einem Bus, durch die Schlaglöcher. 6 Stunden Crazy Turtle hieß das Ding, so bis nach Rivne. Und dort habe ich bei einem jungen Pärchen gewohnt. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber er hieß André. Er konnte sehr gut Deutsch. Und da habe ich eine ganze Woche so verbracht. Und beim ersten Abend sitzen wir so zusammen am Tisch und wir reden so miteinander. Und irgendwann, wie für mich aus heiterem Himmel, sagt er zu mir, du Uwe, trinkst du Bier? Und in der Ukraine ist das ja so, dass die Christen als Gegenpol zu der Gesellschaft kein auf Alkohol verzichten, weil das dort so ein großes Problem ist, das Alkohol. Das sagen die Christen, wir setzen ganz bewusst einen Punkt und sagen, wir trinken keinen Alkohol. Und er sitzt hier mit mir und sagt, Uwe, trinkst du Bier? Und ich sag, ja. Und innerhalb von einer Splitsekunde standen 2 gute ukrainische Bier auf dem Tisch. Der hat genauso gehandelt, wie das die Bibelstelle sagt. Er hat gesagt, Uwe, der ist ein bisschen schwach im Glauben, den musst du erst mal fragen. Ein bisschen so. Wenn ich gesagt hätte, nein, hätten die gestanden. Ich habe ja gesagt, also wirklich, ich konnte zu mich gucken. Klasse. Hä? Ist das nicht klasse? Genauso gehandelt, wie es die Bibelstelle sagt. Und wir haben dann immer in der Küche gesessen, immer das und. Und ja. Das war mal schön. Das war mal. Also. Und die Frau hat immer gekocht und ich weiß ja nicht, wer das weiß in der Ukraine, für die ist ja unser Frühstück kein Frühstück. Das ist ja das mit den Brötchen und Semmeln, das ist alles kein Frühstück. Bei denen gibt es ja immer Mittag. Früh, Mittag und abends gibt es immer Mittag. Die kocht, ich bin früh 6:30 aufgewacht, weil ich einen Braten gerochen hat. Und da dachte ich am Anfang, ach, die kocht für den Mittag. Nee, das war Frühstück. Mittag hat sie trotzdem das nochmal gekocht und abends noch einmal. Und abends gab es dann wieder dieses, ohne Frage, beim zweiten Abend. Also genauso hat dieser André gehandelt. Lieber will ich mein ganzes Leben lang auf Bier verzichten, als dass ich von meinen Geschwistern, also dass mein Bruder Uwe zur Sünde verführt wird. Genau wie Paulus hier schreibt. Und Nachfolger Jesus sollte selber freiwillig sich in dieser Freiheit beschränken. Aus Liebe zum Geschwistern, aus Liebe zur Schwester, aus Liebe zum Bruder. Nicht mit verkniffenem Gesicht, sondern aus Liebe. Was ich noch hinzufügen möchte, wir sind ja schon auf der Zielgeraden, ist, dass es nicht eine Diktatur, dass es nicht zu einer Diktatur des Schwachen führen darf. Also das ist immer noch heißt, wir müssen immer noch den Schwachen gucken. Ach, wir dürfen nicht, weil der ist so komisch. Nee, das ist nicht, was ich sagen will. Vielmehr sollten wir alles daran setzen, dass wir uns schulen, dass wir uns bilden, im Glauben zu wachsen, jeder, damit wir eben zu starken Persönlichkeiten im Glauben werden. Also Götzenopferfleisch und Handcreme und der Döner, das ist ja nur ein Beispiel gewesen jetzt. Aber die Frage geht ja weiter. Die Frage nach unserem Gewissen. Wie ist es mit Organspende? Wie ist es mit Alkoholkonsum? Mit Atomstrom? Wie ist es mit Rauchen? Und viele Fragen. Und es ist immer richtig Arbeit, sich da Gedanken zu machen. Aber es lohnt sich, mit der Bibel in der Hand auf Spurensuche zu gehen. Und ich wünsche mir, dass wir jeder von uns, dass diese Freiheit entdeckt, die uns Christus schenkt. Aber dass wir auch die richtige Grenze finden in dieser Freiheit, um den anderen nicht negativ zu beeinflussen, aus Liebe zu dem anderen. Und dass wir erkennen, es geht nicht immer nur um Wissen und um Sachthemen, sondern oftmals geht es in der Bibel um eine Beziehungsebene, um Beziehungsfragen. Und dass wir vielleicht alle so jetzt auch gerade in der Urlaubszeit so eine Sehnsucht entwickeln, immer mehr zu mündigen, starken Nachfolgern von Jesus Christus zu werden. Das wäre doch ganz wunderbar. Und dass wir dann in dieser Freiheit auch den Alltag, unseren Alltag bewältigen können. Dass Menschen das sehen, in was für einer Freiheit wir leben und dass sie Fragen kommen, in was für, wieso bist du so frei, du fühlst dich so frei an. Und dass wir sagen können, es ist Jesus Christus, der uns diese Freiheit schenkt. Und das bedeutet nicht, dass wir alles dürfen, alles können, was wir uns einbilden. Die Gemeinde Jesu ist kein Bless-Me-Club. Mir muss es immer nur gut gehen. Die Gemeinde Jesu ist eine von Gott erdachtes Ding, was eine Erkenntnis, dass Jesus Christus, der Sohn des allmächtigen Gottes, gekommen ist, dass wir mit ihm eine Beziehung haben können und dass wir in dieser Beziehungsfreiheit leben dürfen und dass wir uns gegenseitig unterstützen können, wenn jemand schwach ist, wenn jemand stark ist, dass wir zusammen vorangehen können, damit er verherrlicht wird. Hier in Dresden, in Sachsen und darüber hinaus. Amen.